Karl May, Die Liebe des Ulan. Kapitel 88. Am anderen Morgen, als die Schläfer sich noch nicht längst erhoben hatten, ritten drei Männer in das Zeltdorf ein. Sie sahen ungeheuer staubig aus und hatten ganz das Aussehen von Leuten, welche eine große Reise hinter sich haben. Sie sprangen vor dem Zelte des Scheiks vom Pferde. Dieser trat hinter dem Vorhange hervor. Als er sie betrachtete, legte sich seine Stirn in Falten.
»Wer seid ihr?« fragte er.
»Wir sind Tuareg«, antwortete einer der Männer in stolzem Tone. Die Tuareg sind ein vielstämmiges Wüstenvolk, dunkler gezeichnet als die Mauren und als unverbesserliche Räuber bekannt.
»Was wollt ihr bei den Zelten der Beni Hassan?« fuhr der Scheik fort.
»Bist du Scheik Menelek?«
»Ich bin es.«
»Wir suchen zwei Männer, welche unter dem Schutze deines Stammes wohnen.«
»Wer sind sie?«
»Es ist Vater und Sohn. Sie stammen aus dem Osten und kamen in diese Gegend, um einer Blutrache zu gehorchen.«
»Wie heißen sie?«
»Malek Omar und Ben Ali.«
»Ich kenne sie.«
»Wo befinden sie sich?«
»Sie sind fortgeritten, ohne mir zu sagen, welches ihr Ziel ist.«
»Werden sie wiederkommen?«
»Sie sagten es.«
»Wann?«
»Ich weiß es nicht.«
»Sie haben uns gesagt, dass sie uns hier erwarten werden. Wirst du uns erlauben, bis zu ihrer Rückkehr das Salz und Brot deines Stammes zu essen?« Es dauerte eine Weile, ehe er antwortete.
»Ich erlaube es, wenn ihr Freunde dieser Männer seid.«
»Wir sind ihre Freunde.«
»Sie sind unsere Gäste, und die Freunde meiner Gäste sind auch meine Freunde. Tretet bei mir ein, um Salz und Brot zu essen und euch bei mir auszuruhen, denn ich sehe, dass ihr einen weiten Weg zurückgelegt habt.«
»Wir sind mehrere Tage und Nächte geritten, um deinen Gästen eine sehr wichtige Botschaft zu bringen.« Sie ließen ihre Pferde frei stehen und folgten dem Scheik in sein Zelt. Sie hatten dasselbe aber noch nicht lange betreten, so langten zwei andere Reiter an, welche von Norden herbeigeritten kamen. Es waren Richemont mit seinem Cousin. Auch sie hielten vor dem Zelte des Scheiks, und dieser trat aus demselben hervor, um sie zu empfangen. Er sagte ihnen, dass drei Tuareg angekommen seien, um ihnen eine wichtige Botschaft zu bringen.
»Wo sind sie?« fragte Richemont.
»In meinem Zelte.
Lass ihren Führer hervortreten. Wir werden mit ihm sprechen.«
Die beiden verkappten Franzosen stiegen von den Pferden. Der Tuareg, welcher vorhin den Sprecher gemacht hatte, kam herbei und wurde von ihnen durch die Zeltreihe hinaus in das Freie geführt, wo man reden konnte, ohne sich der Gefahr auszusetzen, belauscht zu werden. Sie trafen dabei auf Sadi. Er war mit Liama zu den Herden gegangen, um diese zu besichtigen. Das Mädchen war dort bei ihrem Lieblingskamele zurückgeblieben. Er betrachtete im Vorübergehen die fünf Männer, und dabei begegneten seine Augen denen Richemonts. Über beide Angesicht zuckte es wie ein plötzliches Erkennen, doch sie setzten ihren Weg ruhig in entgegengesetzter Richtung fort. Der Scheik stand noch vor dem Zelte, als Sadi dort vorbeikam. »Wer waren diese Leute?« fragte der Letztere.
»Zwei Araber aus dem Osten, welche meine Gäste sind«, antwortete der Gefragte, »und einer von den drei Tuareg, welcher jetzt ankam, um sie aufzusuchen.«
»Wie heißt der Gast mit dem grauen Barte?«
»Malek Omar.«
Sofort erinnerte sich Sadi des gestrigen Gesprächs mit der Geliebten. Der jüngere der beiden Gäste war also Ben Ali, welcher Liama liebte. »Ich kenne ihn«, sagte er.
»Du kennst ihn?« fragte Menelek erstaunt. »Du warst ja nie in den östlichen Oasen. Wo hast du ihn gesehen?«
»In Algier.«
»Du irrst. Er ist nie in Algier gewesen.«
»Ich irre nicht. Es ist Malek Omar, der Fruchthändler.«
»Mein Sohn, dein Auge wird dich täuschen.«
»Mein Auge betrügt mich nicht. Ich sah diesen Mann einige Male in das Haus des Generalgouverneurs gehen.
Glaubst du, dass man dieses Gesicht verkennen kann?«
»Nee«, antwortete der Scheik nachdenklich.
»Haben diese beiden Männer die Sprache des Ostens?«
»Ich habe sehr viele Dialekte gehört, aber der ihrige ist mir unbekannt. Sie müssen aus einer Oase oder aus einem Lande stammen, wo ich noch nicht gewesen bin.«
»Reden Sie vielleicht die Sprache unseres Volkes so, wie sie von den Franken gesprochen wird?« Über das Gesicht des Scheiks ging ein rasches, eigentümliches Zucken.
»Allah ist groß. Du hast richtig geraten, Sadi.«
»Sie sind wegen einer Blutrache da?«
»Ja.«
»Denke über sie nach, o Scheik. Ich war dort, wo die Franken wohnen, und habe erfahren, dass ihr Herz falsch ist. Diese Männer kommen von Osten und sagen nicht, wo ihre Heimat ist. Sie haben eine Blutrache und sprechen nicht davon. Sie verkehren mit Tuareg, welche Räuber und Mörder sind. Sie sprechen wie die Franken. Der Vater heißt Malek Omar und der Sohn nennt sich Ben Ali. Müsste er nicht Ben Malek Omar heißen, wenn er wirklich der Sohn des anderen wäre? Ich habe diesen Fruchthändler in Algier gesehen und er hat dir gesagt, dass er noch nie dort gewesen sei.
An diesen Männern klebt die Lüge.
Ich sage dir, dass sie nicht das sind, wofür sie sich ausgeben.
Du hast recht, mein Sohn, meinte der Scheik, indem sein Auge finster die Richtung suchte, in welcher die drei Männer verschwunden waren. Aber warum belügen sie mich? Wer sollen sie sein?
Sadi blickte nachdenklich vor sich hin und fragte, »Hast du von dem Manne gehört, welcher das Auge der Franzosen genannt wird?«
»Ja, er ist der Spion der Franken.«
»Keiner kennt ihn.«
»Keiner.«
»Ich denke an ihn, indem ich an diesen Fruchthändler Malek Omar denke.« Es sah fast so aus, als ob der Scheik erschrecken wollte.
»Allah il Allah«, rief er. »Mein Sohn, deine Gedanken sind schlimm.«
»Vielleicht aber treffen sie das Richtige.«
»Du meinst, er ist es?«
»Es ist möglich, dass er es ist, obgleich ich es ihm nicht beweisen kann.«
»Er ist mein Gast, aber dennoch müsste er sterben, wenn er es wäre.«
»Vielleicht entdecken wir es, aber nicht sofort. Lass uns ihn prüfen.«
»Wie?«
»Ich werde ihm sagen, dass ich ihn in Algier gesehen habe.«
»Das soll eine Prüfung sein?«
»Ja, wenn er gerechte Sache hat, wird er zugeben, dass er dort gewesen ist. Leugnet er es aber, so ist sein Herz voller Trug gegen uns.«
»Aber wir haben dann doch keine Gewissheit?«
»Nein, aber wir wissen wenigstens, dass wir ihm nicht trauen dürfen.«
»Deine Sprache ist die Sprache der Vorsicht und Weisheit. Bleibe bei mir, denn du sollst gegenwärtig sein, wenn diese Männer mit mir zu sprechen verlangen. Warst du längere Zeit in Algier?«
»Mehrere Monate.«
»Hast du die Sprache der Franken gehört?«
»Ja.«
»Hast du etwas von ihr behalten?«
»Ich kenne viele ihrer Worte und auch mehrere Fragen.«
»Sprich einige solche Worte zu diesen beiden Männern, und zwar dann, wenn sie es nicht erwarten. Vielleicht werden sie überrascht und gefangen, indem sie dir darauf antworten.«
»Dein Rat ist klug, o Scheik. Ich werde ihn befolgen.« Während dieses Gesprächs hatten die drei, von denen die Rede war, das Zeltdorf verlassen und den Eingang der Schlucht erreicht, wo gestern der Löwe getötet worden war. Der Kadaver desselben war aus Ehrfurcht vor dem Herrn des Donners in den Sand vergraben worden. Darum fanden sie keine Spuren desselben. Sie setzten sich an dem Rande der Schlucht nieder, so dass sie sicher waren, jeden Nähernden sofort zu bemerken. Sie hatten bis jetzt kein Wort gesprochen. Nun aber begann Richemont.
»Seit wann befindet ihr euch in diesem Lager?«
»Wenige Augenblicke«, antwortete der Tuareg.
»Welche Botschaft bringt ihr?«
»Die, welche du verlangst.«
»So habt ihr den Reisenden gesehen, welcher von Timbuktu kommt?«
»Wir haben ihn gesehen, denn wir sind 2 Tage Reisen weit mit seiner Karawane geritten.«
»Habt ihr etwas erfahren?«
»Alles.«
»So erzähle!«
Wir stießen 2 Tage vor Insala zu dieser Karawane und wurden friedlich aufgenommen. Der Herr des Zuges stammt aus einem ferneren Lande des Nordens. Er ist ein Nemtse.
Nemtse heißt Deutscher. Habt ihr seinen Namen erfahren können?
Ja, es ist ein Name, wie ihn nur ein Barbar, ein Ungläubiger tragen kann. Ich habe meine Zunge lange Zeit vergeblich gezwungen, ihn auszusprechen. Er lautet ungefähr wie Konikau.
Königsau? Fragte Richemont.
Deine Zunge ist gelenkiger als die meinige, denn ganz so, wie du ihn aussprichst, ist dieser Name.
Hatte er viele Leute bei sich?
Er hatte einen Führer und einen Obersten, der Kameltreiber, nebst 15 Treibern. Und zum Schutze seiner Waren begleiteten ihn 30 Krieger vom Stamme der Ibn Bata.
Was trugen seine Kamele?
Viele trugen trockene Pflanzen, ausgetrocknete Tiere und Bücher, auch Flaschen, in denen allerlei Gewürm sich befand. Mehrere Kamele aber waren mit kostbaren Waren beladen, welche die Franken brauchen, die Tuareg aber nicht.
Wann wird diese Karawane nach Tugut kommen?
Erst, wenn 2 Wochen vergangen sind.
Könnt ihr sie dort beobachten?
Was bietest du uns dafür?
Was verlangt ihr?
Ich werde mich mit meinen Gefährten besprechen.
Tue dies. Ihr werdet uns in 2 Wochen hier in diesem Zeltlager finden, um uns zu sagen, wenn die Karawane in Tugut aufbricht.
So dürfen wir uns nicht ausruhen, denn wir müssen ihr bis Radames entgegenreiten. Werden wir hier frische Pferde bekommen?
Ihr werdet die eurigen umtauschen. Ich werde euch dabei behilflich sein. Jetzt aber kannst du in das Zelt des Scheiks zurückkehren, denn du bedarfst der Ruhe. Und ich habe mit meinem Sohne zu sprechen.
Der Tuareg befolgte diese Weisung und die beiden Zurückbleibenden begannen, sich in französischer Sprache zu unterhalten.
»Weißt du, dass ich vorhin tüchtig erschrocken bin?« sagte Richemont.
»Worüber?« fragte der Cousin.
»Hast du den jungen Kerl gesehen, welcher uns begegnete?«
»Ja.«
»Ich kenne ihn, und ich befürchte, dass er auch mich erkannt hat.«
»Ah, woher kennst du ihn?«
»Von Algier aus. Er war der Begleiter des englischen Konsuls gewesen und hat mich einige Male gesehen, als ich zum Gouverneur ging.«
»Das ist verteufelt unangenehm.«
»Ganz und gar.«
»Aber gefährlich doch noch nicht.«
»Das bezweifle ich. Wenn der Mensch nun davon spricht, dass er mich in Algier gesehen hat.«
»Nun, was tut das? Du gibst einfach zu, dass du dort gewesen bist.«
»Was soll ich dort gewollt haben?«
»Die Blutrache. Können wir nicht den, welchen wir töten wollten, in Algier gesucht haben?«
»Das wäre allerdings möglich. Aber du vergisst, dass ich zu Sheikh Menelek bereits gesagt habe, dass ich Algier noch gar nicht kenne.«
»Verdammt!«
»Ja, es bleibt mir nichts übrig, als alles abzuleugnen.«
»Das wird unter diesen Umständen allerdings das Beste sein. Doch glaube ich nicht, dass wir Misstrauen erwecken. Wer weiß, ob der Kerl sich dein Gesicht gemerkt hat.«
»Er hatte sich gemerkt und ich bin ihm aufgefallen. Das habe ich sogleich gesehen, als er uns begegnete. Ich sah es ihm an den Augen an.«
»Nun, so hat er sich einfach geirrt. Menschen sehen sich ja ähnlich, aber da fällt mir ein, dass, wenn wir ja Misstrauen erwecken, der Scheik sich sehr hüten wird, mit uns im Bunde die Karawane zu überfallen.«
»Das wäre allerdings ein dicker Strich durch unsere Rechnung.«
»Was täten wir in diesem Falle?«
»Wir müssten uns auf die Tuareg verlassen. Sie könnten eine Anzahl der ihrigen anwerben. Ich glaube, dass sie dazu bereit sein würden.«
»Aber diese Räuber würden alles nehmen und uns nichts lassen.«
»Das fürchte ich nicht. Vieles von dem, was der Deutsche mit sich führt, wird vollständig unbrauchbar für sie sein. Gehen wir zum Scheik, um mit ihm zu sprechen und Gewissheit zu erhalten, ob ich erkannt worden bin.«
Sie machten sich auf, um diesen Vorschlag auszuführen. Indem sie langsam wieder den Zelten entgegenschritten, bemerkte der Cousin Liama, welche bei einem wunderschönen Kamelfüllen stand und dasselbe zärtlich streichelte. »Siehst du dort die Tochter des Scheiks?« fragte er.
»Ja, sie ist's«, antwortete Richemont.
»Ich muss hin.«
»Halt, jetzt nicht!«
Diese letzten Worte kamen zu spät. Der andere hatte sich bereits mit raschen Schritten entfernt. Richemont setzte seinen Weg fort, indem er eine zornige Verwünschung über den Verliebten in den Bart brummte. Dieser näherte sich dem schönen Mädchen, indem seine Augen mit Gier auf ihren reizenden Formen ruhten.